Ich mag lieber, dass wir intensiv statt extensiv. Extensiv ist der Versuch, alles zu bringen. Ich will lieber in die Tiefe gehen. Michael rettet David. Er hob sich aber wieder ein Kampf. Und David zog aus. David ist immer da zu helfen. Und kämpfte gegen die Philister und schlug sie so hart, dass sie für ihn flohen. David immer da zu helfen. Und sein Lohn wird, dass er nicht geholfen werde. Wissen Sie, wenn ich das denke, ich denke an eine Erfahrung, die ich als Pfarrer gehabt habe. Bereit zu helfen in die schwerste Not gegen die Feinde. Und statt dass man erntet Dank, man erntet genau das Gegenteil. Die schwerste Beerdigung, die ich je gehabt habe, das geht sehr 20 Jahre zurück, mindestens. Eine Frau hat eine Bein amputiert. Und sie kriegt die Nachricht, ihr zweites Bein mit amputiert. Und sie hat Angst für die Kinder und wie sie reagieren und für die Last und so weiter. Und sie hat eine Glaube. Und sie hat sich aufgehängt. Und da stand neben ihr über der Sohn Davids, der soll sie erbarmen. So, was tue ich mit so einer Beerdigung? Das Erste, und ich habe mich total hineingegeben in die Lage dieser Frau und die Angehörige ist, niemand darf Selbstmord machen, denn das ist Mord. Und das steht unter die Gesetze, du darfst nicht töten und das bedeutet auch dich selbst. Und das ist das Erste. Dann habe ich gesagt, wie bei Jochen Klepper, mit wem ich den Vergleich gemacht habe, Klepper wie sie hat sich unter die Gnade Christi gesetzt, die höher ist als alle Gesetze, denn Jesus steht über das Gesetz. Und deswegen darf niemand richten. Wir sind sowieso nicht der Richter. Das liegt alles in Gottes Hände. Das ist nicht zu sagen, dass sie das tun darf. Das ist gegen das Gesetz und das Gesetz steht sehr hoch. Aber sie hat sich unter den Gnade Christi gesetzt und deswegen, das liegt total sowieso, aber hier sehr deutlich in Christi Hände. Und ich habe dann sehr deutlich, denn das ist sehr wichtig, nicht erlaubt, dass das gut heißen könnte. Das ist Mord. Mord kann nie gut geheißen werden, dass das nicht eine Reihe von anderen Leuten, die irgendeine Not haben und sich selbst auch umbringen, auf die andere Seite nicht erlaubt, die Vorstellung des Gesetzes, das letzte Wort unbedingt sprechen wird, denn Gottes Gnade steht über das Gesetz und sie hat gesagt, du Sohn Davids, erbarm mich, meine. Und ich habe mich total eingesetzt in diese Beerdigung für diese Person. Sehr viel gebetet vorher und was habe ich geerntet? Das Kind kam zu mir und hat gesagt, warum könnte meine Mutter nicht eine normale Beerdigung haben wie jede andere? Das bedeutet, ich soll gar nicht sagen, dass sie Selbstmord gemacht hat. Erstmal, ich halte das für absolut unredlich und absolut unchristlich. Wenn jemand Mord begeht, muss man das sagen. Der Pfarrer sind nicht da, die Leute im Himmel zu predigen oder in der Höhle, sondern auch Wahrheit und Wahrheit aus der Liebe. Und ich habe versucht, das zu tun. Und ich werde sehr stark angekreidet, als ich mich besonders eingesetzt habe. Und so ist das hier bei David. Und Sie können auch vorstellen in Ihr eigenes Leben, öfters, wo Sie sich persönlich am tiefsten eingesetzt und wirklich in besonderem Maßen was gemacht haben, statt dass Sie belohnt werden mit Dankbarkeit und Verständnis, dass genau das Gegenteil passiert. Aber der böse Geist von Herrn kam über Saul. Er ist verworfen. Und Saul saß in seinem Haus und hat seinen Spieß in der Hand. David aber spielt mit der Hand auf den Seiten. Immer dieses stehendes Bild. Der Glaubensmann David, der liebevoll spielt Glaubenslieder, Saul zu besänftigen und Saul mit der Macht. David die Macht des Glaubens, Saul der Macht der Welt. Der Spieß gegen die Seiten. Und das ist das Bild Jesu, der Auferstandenen, eine Vordeutung, der die Macht hat, den Gekreuzigten in total Schwachheit, die endgültige Schwachheit und die Mächte und Kräfte der Welt, ob Israel oder dann die Römer, die Soldaten, die den Grab bewachen. Die Macht der Welt spricht gegen die Schwachheit im Herrn, vorgedeutet auf Jesus. Jesus, du Sohn Davids. Und Saul trachtet danach, David mit dem Spieß an der Wand zu spießen. Er aber wich aus von Saul. Das ist eine der wenigen Sachen, die ich mit meinem David, denn ich bin auch ein David, gemeinsam erstmal, wir sind beide Glaubensmänner, wir sind beide Dichter, aber wir sind beide flink. Wenn jemand mich an der Wand spießen würde, es würde nicht gehen so leicht, auch in meiner Alter. Ich kann sehr schnell, ich könnte Basketball in eine Richtung, als ich Basketball auch unterrichtet, in eine Richtung schauen und die andere gehen. Ja, das denke ich an dieser Flinke in David, die ich auch schätze. Der spieß früh in den Wand, David aber floh in den Rand. In jener Nacht aber, jetzt in der Dunkelheit, sandte Saul Boten zu Davids Haus, in die Dunkelheit zuerst das zu tun. So war die Konzentration lagen weg, dass das Volk nicht wisst, was da passiert. Nacht- und Nebelaktionen in die Dunkelheit. Auch die Finsternis der Sünde. Ihn zu bewachen, um ihn am Morgen zu töten. Doch Michael, Davids Frau, sagte es ihrem Mann und sprach, willst du nicht diese Nacht dein Leben retten, so musst du morgen sterben. Michael in Konflikt. Michael tut, was man in Konflikt tut in die Ehe. Man steht immer zu der Ehegatte. Nicht zu der Vater oder der Mutter. Immer zu der Ehegatte. Und lassen Sie nie in Ihre Ehe in dieser Lage. Ich habe das betont, weil ich kenne die Lage in Württemberg. Ich bin schließlich württembergischer Pfarrer. Das merken Sie sicherlich an meiner Sprache, oder? Ja. Man steht immer zu der Ehegatte. Und sie tut das. Aber später, als David wegging, geht sie nicht zu ihm hin. Sie ist hin und her gerissen. Dieses unsicheres Leben mit so ein David. Sie bleibt lieber in die Sicherheit bei ihrem Vater. Und dann wird jemand anders heiraten. Da ließ ihn Michel durchs Fenster hinab, dass er floh und entrinnen konnte. Dann nahm Michel das Götzenbild und legte es auf Bett und ein Gefleck von Ziegenhaare zu seinen Hauten und deckte ein Kleid darauf. Dieses Thema, private Götzenbild, läuft ständig im Alten Testament. Denken Sie an Rache, die ihr private Götzenbild. Kennen Sie diese Geschehen, ja? Was wird damit gesagt? Dass Israel ein zwiespältiges Gottesverhältnis gegen das erste Gebot, du sollst kein Gott neben mir haben. Äußerlich, sie erkennen Gott. Innerlich, in ihr Privaten, in ihr Zuhause, haben sie Götzen. Und dieses Zwiespalt dann äußert sich sogar öffentlich später in der Baal-Auseinandersetzung. Elia, wo man öffentlich ein zwiespältiges Gottesbild, der Gott Israel mit seiner Macht, mit seiner Gerechtigkeit, mit seiner Führung und die Götze Baal für Fruchtbarkeit, das hat auch mit Potenz, mit Sexualität zu tun, aber für Fruchtbarkeit und so weiter, für das Land. Und da müssen wir uns, Sie wollten sehen, wie aktuell die Bibel ist. Ich habe meine Ohren zugespitzt, als die Leute sich vorgestellt haben, was sie erwarten. Sie erwarten existenzielle Bezug. Haben wir nicht alle unser Götzen zu Hause, unser Privatgötzen? Unser Privatglück, unser Privatwünsche, unser private Ziel. Na bitte, verstehen Sie mich richtig. Ich habe nichts gegen Freude. Ich bin ein sehr freudevoller Mensch. Ich habe nichts gegen Kunst. Ich habe sehr viel mit Kunst zu tun. Ich habe auch nicht gegen gutes Essen. Ich habe nicht gegen die äußerliche Freude der Welt. Ich bin nicht jemand, der ein Puritan ist. Ganz und gar nicht. Aber ich bin jemand, der die Wege des Herrn sehr ernst nimmt, in wen ich weiß, wer zuerst kommt und wer entscheidend das Leben prägt. Und das ist die Beziehung zu Christus. Und wenn wir leben aus seiner Vergebung und aus seiner Kraft, wir können freudevoll in dieser Welt sein. Es tut mir leid, ich bin sehr freudevoll. Ich habe eine sehr gute Ehe. Gott hat mir Gaben gegeben. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich habe sehr viel Ungaben. Braucht man nur meine Frau oder meinen Dackel fragen. Die können das zu Genüge erzählen. Aber ich bin ein freudevoller Mensch. Ich mag gutes Essen. Ich mag gut ins Theater gehen. Ich weiß, Pietisten gehen nicht ins Theater, was ich nie verstehe. Denn Theater ist Predigt. Große Theater ist Predigt. Das entblößt die Menschen, die Heuchelei der Menschen. Ich rede nicht über Sex und Gewalt. Ich rede über Shakespeare und Sophocles und die wirklich große Theater. Aber ich weiß, wer zu mir steht und zu wem ich stehe. Und das ist Christus. Wann fängt an, Privatgötze zu werden? Und das ist, wenn dieser Privatraum wichtiger wird als der Glaube selbst. Und da müssen wir selbst sehr vorsichtig sein, dass wir nicht uns so einsiedeln in diese Welt, wie Manfred Siebald in diesem wunderbaren Lied: Herr Jesus, komm bald! Aber nicht zu bald, nicht zu bald. Mir geht's gut hier. Nicht zu bald, wir wollen, dass du bald kommst, aber jetzt bin ich glücklich hier und ich will nicht, dass du jetzt kommst, dass das alle mein Privatglück zu Ende geht. Um das geht es. Wir haben diese Zwiespalt in uns. Und im Moment, wenn Lots Frau diesem Problem die obere Hand gewinnt, das bedeutet, ich siegle mich an, in diese Welt, auch in eine verdorbene und ungerechte Welt. Und so ist unsere Welt. Wenn das wichtiger wird als mein Bezug zu Christus, dann ist man in großer Gefahr und dann haben wir Privatgrößen. Habt ihr mich verstanden? Es geht um Priorität. Es geht nicht gegen Privatfreude. Ich habe große Freude in dieser Welt. Aber es geht um die Möglichkeit, entführt zu werden von Privatglück. Schauen Sie, wie viele Frauen kennen wir von unserem Frauenkreis, die waschechte Heiden geheiratet haben, mit der Versprechung, dass sie nicht gehindert werden in ihr Glauben, aber diese Versprechung nicht gehalten und der Heide sagt, ich will mein Essen auf den Tisch zu einer bestimmten Zeit Sonntag. Das bedeutet, es ist beschwerlich, in die Kirche zu gehen, es ist beschwerlich, in den Frauenkreis zu gehen und so weiter. Und wie viele Frauen dann, gegeben das Privatglück gegen den Glaube, das Privatglück im Mittelpunkt in ihr Glauben immer weniger ausüben und das bedeutet, ihr Privatglück wird Zentrum ihres Lebens und nicht ihre Glaube. So sehr meine Frau und ich eine wunderbare Ehe habe, sie kann nicht ins Gericht für mich gehen. Sie kann nicht für mich sterben. Ich kann das auch nicht für sie tun. Christus hat das für mich getan und für sie getan. Und das muss über die beste Ehe stehen. Gut, wenn man eine Ehe hat, wie wir haben, wo wir beide gläubig sind und wo wir beide unter Christus. Und das ist eine wunderbare Sache, denn man weiß, wo man Vergeben suchen kann. Aber Vorsicht für Privatglücken, die dann zu Götzen werden. Und das kann passieren. Da nahm Michel das Götzenbild und legte es auf. Er hat ein Götze da im Haus. Dieser Michel. Und legte es aufs Bett und ein Gefleck von Ziegenhaare zu seinen Häupten und deckte ein Kleid darauf. Merken Sie nicht die Entblößen des Götzenbild? Das Götzenbild ist weniger als ein Mensch, geschweige denn eine Götze. Ein Gott. Das ist eine Nachahmung von einem Mensch, die aber leblos ist. Und die ganze Alte Testament, die Propheten reden zu Genüge über diese Götzenbilder, die nicht gehen können und nicht Macht haben und nicht tun können. Und das ist nur ein, wie ein toter Mensch. Wie ein toter Mensch. Es hat kein Leben in sich. Und so sind alle Götzen mit der Zeit entblößt von Herrn. Und das Faszinierende biblisch, liebe Brüder und Schwestern, ist, Gott zerstört Götzen immer an die Stelle, wo sie sich zu Gott machen. Das sehen wir in der Elia geschehen. Das ist ein Götze von Regen, Fruchtbarkeit, Potenz, Sexualität, Macht. Und es wird kein Regen noch Tau 3 Jahre im Land. Ein Regengötze, regenlos, ohne Fruchtbarkeit. Und das läuft durch die ganze Geschichte. Hitler redet von einer Machtvorstellung, die Macht des deutschen Volkes, und er ließ das Land in Schutt und Asche. Gott zerstörte die Götze an die Stelle, wo sie zu Gott macht. Kommunismus, eine diesseitige Utopie, säkuläre, ist bankrott geworden. Und in Amerika, Präsident Harding sagte, einer unserer dummsten Präsidenten, und wir haben viele dumme Präsidenten. Präsident Harding hat gesagt, das Geschäft Amerika ist Geschäft. Und kurz danach kommt die Weltwirtschaftskrise und unsere reichen Leute springen aus dem Fenster heraus in Amerikas Bankrott. Ich habe Angst, wie das mit der Börse immer höher geht. Es erinnert mich sehr an die 20er Jahre, aber sehr. Denn wir glauben an Geld. Globalisierung der Geld, und das bedeutet eine globalisierte Weltwirtschaftskrise, aus der wir nicht rauskommen können. Was wir glauben anstelle von Gott, wird Gott zerstören an dieser Stelle. Nennen wir eine Sache, die Leute nicht gerne hören, AIDS. In Amerika meiner Zeit, ach, alles was Sexualität von Freud aus, erstmal Freud war Moralist, aber das spielt keine Rolle, alles wird Sex sein. Und da war Gruppensex und Homosexualität und so weiter. Und was passiert? Gott schickt uns und niemand weiß wirklich, woher das kommt. Aus Afrika von Affen, aber wie das alles? AIDS, So das, was ist passiert? Im Fernsehen predigen die Ärzte, nicht die Pfarrer, sondern Ärzte, ja? Bleib nur treu zu deinem Ehegatte, kein vorehelicher Geschlechtsverkehr, keine Rauschgift, das ist übertragen für AIDS, und dann kriegt er kein AIDS. Gott zerstört jede Götze an die Stelle, wo Götze wird, von den Privaten bis des Öffentlichen. Und so hat er das auch mit der Mauer, die abgeriegelte, geschützte DDR. Zeichen des besonderen Geschützseins. Nichts kann passieren und die Mauer ist zerstört. Das sandte Saul Boten, um David zu holen. Sie aber sprach, er ist krank. Ein Thema, was hier öfters Ärgernis ist, wenn ich rede über Notlüge, denn es gibt einen heuchlerischen Frommen, und ich will das Wort sehr betonen, die sagen, man darf nie eine Notlüge, das ist heuchlerische Fromm, weil es hat erstmal mit menschlicher Wirklichkeit zu tun und sicherlich nicht mit Bibel. Doch die ganze David-Geschehen gibt Notlüge um einen Punkt. Welcher Punkt ist Notlüge erlaubt? Nur wenn es um was geht. Um Leben. Und wer nicht notlügt, wenn es geht um Leben, ist ein Narr. Schauen Sie, auf diese heuchlerische Vorstellung, da wie fromm wir sind, ich kann es nicht hören. Schau mal, es ist Dritten Reich und Jaffin ist in ihrer Kelle. Ja? Und die SS klopft an die Türe und sagt, ist ein Jude hier. Und sie sagt, oh, ich bin fromm, ich werde nicht lügen. Nein, 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 nein. Nein, da ist die Jaffin, der Pfarrer Jaffin, der ist da unten. Ich sage die Wahrheit. Und sie liefen mich auch zum Tod. Sie kamen ins Gericht. Notlügen ist übel, auch wenn es um Leben geht und man bittet um Vergeben. Aber wenn sie zwischen zwei Übel konfrontiert, zu lügen, um Leben zu retten, dann lügen sie, um Leben zu retten. Und wenn sie das nicht tun, dann gehen sie im tiefsten Schuld. Und wer mich widersprechen will, der ist heiliger als alle Heilige. Denn das läuft durch die ganze Bibel. Wer will das widersprechen? Und sagt, unter keinen Umständen darf man eine Notlüge machen, denn der ist viel klug, viel, der kann mir davon wegfliegen. Ja? Das läuft doch die ganze David-Geschehen, immer wieder Notlügen, um ihn zu suchen. Das ist keine Gerüchte. Das fängt an mit der Hebamme. Haben wir Hebammes hier? Die Hebammes, die israelitische Hebammes in Ägypten, das ist der erste Mal, wo die Notlüge. Sie lügen, wie die jüdischen Kinder so schnell rauskommen, dass sie nichts was machen kann. Ja? Das bedeutet nicht Notlüge, Jaffin. Dann kommen die Leute nach Hause. Herr Pfarrer Jaffin hat gesagt, wir sollen lügen. So hört manche Leute. Jaffin sagt, wir dürfen lügen. Das ist nicht, was ich gesagt habe. Haben Sie klar gehört? Denn was ich erlebe von was ich gesagt habe, vor allem von Journalisten, ist haarsträubend. Ich erlebe viele Sachen von mir, die ich nie gesagt habe. Notlüge in die Bibel, durch die ganze Bibel unter einer Umstände, wenn es geht um Leben und Tod. Und das tut sie. Und ihr wird nicht gesagt, dass der irgendein Gericht kommt wegen dies. Sie tut das, um Gottes Verheißene zu schützen. Dass sie nicht den Tod überlebt. Will jemand einen Stein werfen? Weil er kommt in einen heftigen Streit mit mir, wenn er das tut. Aber wer das wagen will, kann das probieren. Denn ich kann von der Bibel links und rechts das zeigen. Das bedeutet nicht ein Ja zu Notlüge. Wir sind gegen Notlüge. Die Bibel ist für Redlichkeit. Es geht um die Frage Leben und Tod. Nur das. Saul sandte abermals Boten nach David zu sehen und sprach, bring ihn her zu mir samt dem Bett, dass er getötet wird. Schau mal, wie weit er gekommen ist. Er will ihn mit dem Bett rausholen, ins Bett töten. Denk mal, und das ist der König Israel, ja? Der soll über Gerechtigkeit. Unter den Gesetz und der Gerechtigkeit. Hol mal diesen Kriegsheld, der nur Gutes für mich tun, und hol mal ihn auf dem Bett, dass ich ihn töte. Als nun die Boten kamen, siehe, da lag das Götzenbild im Bett und das Gefleck von Ziegenhaar zu seinen Haupten. Da sprach Saul zu Michael, warum hast du mich betrogen und meinen Feind entrinnen lassen? Michael antwortet Saul, er sagt zu mir, lass mich gehen oder ich töte dich. Das ist eine Notlüge, oder? Hat er das gesagt? Ja, sonst sie weiß, was kann Saul mit ihr tun. Glauben Sie, dass Saul seine eigene Tochter verschonen wird unter diesen Umständen? Ich glaube es nicht. Er ist so erregt, dass sie in Lebensgefahr ist. Und so sagen wir auch Abtreibung. Es gibt nur einen Grund abzutreiben, wenn es Leben um Leben geht. Wenn das Leben der Mutter ist gefährdet, nur dann darf man Abtreibung, sonst nicht. Nicht durch Vergewaltigung, wie das passiert in Irland, dieser Fall. Ein 14-jähriges Mädchen ist vergewaltigt und die Irre, gute Katholiken, weigern das zu tun, mit Recht. Und sie geht in die evangelische Land in England und treibt sich ab. Warum kann man das nicht? Die sagen, es ist nicht aus Liebe geschehen. Das spielt hier in diesem Fall keine Rolle. Das Leben ist unabhängig. Das Leben ist unabhängig und das Leben gehört Gott. Und gerade diese Art von Leute sagen, ein Kind soll seine eigenen Wege finden. Und die sind denen, die sagen, mein Bauch gehört mir. Was für ein ungeheuer Widerspruch. Gerade diese Liberalen, die sagen, ich meine nicht FDP-Liberalen, ich meine liberales Denken. Jedes Kind muss seine eigene Wege gehen und dann sagen sie, mein Bauch gehört mir. Aber der Bauch gehört sie nicht, wenn jedes Kind seine eigene Wege geht. Das ist ein total menschlicher Widerspruch, nicht nur gegen Gottes Wort und Gebot. Nur wenn es Leben um Leben geht. Und ich kenne Fälle, wo das passiert. Und ich kenne einen sehr guten Pfarrer, der in dieser Lage war, wo es möglicherweise gefährlich sein könnte. Und die Mutter entschied für das Kind, nicht für sich selbst. Das muss jede Mutter leider entscheiden. Und wenn eine Mutter entscheidet, dass unter diesen Umständen, wenn es lebensgefährlich ist, das ist keine Sünde. Nur unter diesen einen Umständen, wenn es geht um Leben. Leben gegen Leben. Ja, Sie wollten was existenziell, was mit unserer Zeit zu tun hat. Und das versuchen wir, das zu bringen. David flieht zusammen, aber das ist alles so existenziell, so gegenwärtig. David aber floh und könnte entrinnen, kam zu Samuel nach Ramah und sagte ihm alles, was ihn Saul angetan hatte. Und er ging mit Samuel und sie blieben sein Najot. Er suchte Schutz bei dem Gottesmann. Und das ist aber sehr wichtig, dass es gibt Menschen, wenn wir in Not, wo wir wissen, dass wir geschützt sein könnten. Manche Juden haben nicht gewusst, dass es 34 schwäbische Pfarrhäuser geöffnet war. Wie hieß dieser Pfarrer, Rosmarie in Weissach? Pfarrer Mörike, wo Schutz da war, geboten. Wenn wir verfolgt sind, dass wir Schutz finden können, wenn diese Not da ist. Und es wurde Saul angesagt, siehe, David ist zu Najot in Ramah. Es gibt immer denen, die David helfen und gibt immer denen, die Saul helfen. Wie in Holland, im Dritten Reich. Es gab immer denen, die Juden versteckt haben und immer denen, die bezahlt waren, den rauszukriegen, wer versteckt war. Da sandte Saul Boten, um David zu holen, und sie sahen die Schar der Propheten in Versuchung in Samuel an ihrer Spitze. Da kommt der Geist Gottes auf die Boten Saul, sodass auch sie in Versuchung gerieten. Und als Saul das angesagt wurde, sandte er andere Boten, die geriet auch in Versuchung. Da sandte er die dritte Boten, geriet, und dann ging er selbst. Was hat das mit Neuem Testament zu tun? Man schickt Boten, man schickt Boten, man schickt Boten, und dann geht man selbst hin. Das ist sehr richtig, aber hier umgekehrt in Form. Damals bei Bösen, bis der König kommt. Und dann bei Jesus geht es um der andere. Er nimmt dieses und dreht das auf dem Kopf, und das passiert hüft. Häufig in der Bibel, dass ein gesegneter Ort so ein verfluchter Ort wird. An welchen Ort denke ich, der gesegnet war in der Bibel und sogar ein großes Hilfswerk genannt ist für diese Orte, aber seit Amos' Zeit verflucht ist? Sehr gut, Bethel. Ich verstehe nicht, wie man ein Ort, ich sage nichts gegen das Werk, sondern gegen die Namen. Bethel ist ein verfluchter Ort seit dem 8. Jahrhundert vor Jesus. Ist gesegnet unter Jakob. Ich rede nicht über das Werk, ich rede über den Namen Bethel. Bethel ist verflucht. Und Amos. Alles, was die Priester, die Priesterfrau, die Kinder, das ganze Ort ist verflucht. Und man nimmt einen Namen von einem verfluchten Ort, ich verstehe es wirklich nicht, dass man das einfach nicht sieht. Ja. Dinge können genau im Umkehrung. Eine der Orten in Württemberg, wo ich auch sprach, hat berühmte Glaubensmänner hervorgebracht. Sehr berühmte Glaubensmänner. Und da hat sich eingeladen, zu Sefiodem kommen 15 Leute. Gottesdienst ist 30 Leute. Es ist nicht mehr ein gesegneter Ort. Luther hat gesagt, Gottes Heiliger Geist kommt und weht wann und wie er will. Und wir wissen nicht, wie lange der bleibt. Und dann kann er weggehen. Schauen Sie der Zahl 10 plus 2 macht 12. 12 ist Nachfolger und die trennt sich öfters in 10 plus 2. 2 sind die Zeugen. 10 kann gerecht wie ungerecht. Die 10 verlorene Stämme, die 10 Männer gegenüber das Evangelium, die man braucht in Israel, gesetzlich ein Gottesdienst oder Gebetgemeinschaft gegen die 2, die Jesus nennt. Geht zurück zu der Übernahme des Landes. Die 10, die versagen von die 12 Kundschafter, der Anfang von Mossad, die 10 Kundschafter, die sagen, wir übernehmen nicht das Land, auch wenn Gott uns das gibt, und nur 2 sagen, wir übernehmen das. Der Zahl 12 spaltet sich in 10 Ungerechte und 2 Zeugen, Josua und Kaleb. Das bedeutet, diese heilige Zahl 10, die mit Gerechtigkeit die 10 Gebot, auch bei Sodom und Gomorra, wenn nur 10 da wäre, kann genau in das Gegenteil umkippen. Und so ist bei dieses Bild. Lernen Sie die Bibel in die Tiefe zu verstehen. Sie haben gleich verstanden. Stichboten, Stichboten, Stichboten und dann kommt selbst. Aber hier in eine negative Art und Weise, wo da ist das gleiche Bild positiver umgestellt im Neuen Testament. So ist die Bibel zu lesen. Da ging es selbst nach Ramme. Und als er zum großen Brunnen kam, der in Suchau ist, fragte er, wo sind Samuel und David? Da wurde ihm gesagt, siehe zu Najot und Ramme. Und er machte sich von dort auf nach Najot und Ramme. Und der Geist Gottes kam auch über ihn. Und er ging einher in Versuchung, bis er nach Najot und Ramme kam. Der zog er aus sein Kleider aus und war in Versuchung für Samuel und fiel hin und nackt den ganzen Tag. Ist das Heiliger Geist? Das klingt wie irgendeine Bewegung, die man mit Heiliger Geist, sagt man, zu tun hat. Was war das? Wo Leute sich sehr merkwürdig benommen, am Boden gelacht und so weiter. Hier, Saul sieht sich aus. Ist das eigentlich der Heilige Geist? Wenn ich plötzlich mich nackt hinlege in den Schlamm, werden sie sagen, ja, findest du von deinem Heiligen Geist ergriffen und das ist gut? Nein, ganz und gar nicht. Es ist ein heiliger Weg, Gottes in negativ zu schützen. Wie der böse Geist, die kommt über Saul. Versuchung bedeutet nicht unbedingt das positive Werk der Heiligen Geist. Und das Wesentliche an Pfingsten ist das diese besondere Erlebnisse. Was ist das Wesentliche, die passiert zu Pfingsten? Es sind 2 Dinge, die wesentlich. Das alle andere ist unwesentlich. Der Predigt, das Wort, und der Predigt in andere Sprache. Das ist nicht Zungenrede, das hat nicht damit zu tun. Wenn Sie wissen wollen über Zungenrede, lesen Sie mit einem Verständnis. Paulus ist auseinander mit den Korinther. Paulus sagt, ich habe mehr in Zungen geredet als euch alle, privat, in meiner eigenen Wohnung. Und dann sagt er, in Öffentlichkeit redet man nicht in Zungen. Und wenn man das tut, muss es übersetzt. Und dann sagt er, lieber 3 Worte klar zu beten als 1000 in Übersetzung. Das bedeutet gegen jede öffentliche Zungenrede. Und wie viele Leute sagen, aber was? Paulus hat mehr in Zungen geredet als alle andere, was sie die Zusammenhänge verfälschen. Die sind Spatzentheologen. Wissen Sie, was ein Spatzentheologe ist? Die pieksen raus, was die haben wollen. Und sie vergessen die ganze Zusammenhang. Und das ist Sektierertum und das ist Modernismus. Das ist nicht Zeichen wesentlich des Heiligen Geistes, dass man plötzlich alle möglichen Visionen und diese ganze Sache. Heiliger Geist kommt von Vater und Sohn und bezeugt den Sohn. Und im Moment, wenn die Trinität gespaltet ist, haben wir mit grundsektiererischen Gedanken gut zu tun. Läuft durch die ganze Kirchengeschichte. Die Arianer, die sagen, Jesus war nur Mensch. Die Gnostiker, die sagen, Jesus war nur Gott. Die spalten die Trinität. Und diese schwärmerischen Tendenzen spalten die Trinität und sagen, Gott Vater ist da oben und Gott Sohn ist da oben. Und jetzt haben wir den Heiligen Geist und wir beten zum Heiligen Geist. Ich bete nicht zum Heiligen Geist. Ich bete zum Vater oder Sohn, denn es steht deutlich geschrieben, der Heilige Geist kommt von wen? Von Vater und von Sohn und bezeugt nicht sich selbst, sondern den Sohn. Und im Moment, wenn der Sohn nicht mehr bezeugt ist, hat es mit Heiliger Geist nichts zu tun. Die Spaltung der Trinität, eine typische Zeichen von Irrlehre, läuft durch Jahrhunderte, diese Spaltung. Jesus ist nur Gott, Jesus ist nur Mensch und jetzt Gott, Vater und Sohn sind da oben und der Heilige Geist tut alles. Das ist nicht Bibel. Im Moment, wenn Kreuz gepredigt wird, ist der Heilige Geist mitten unter uns. Sonst nichts. Und im Moment, die eigenen Gefühle wichtiger wird als Kreuz. Und das ist die Tendenz in solchen Kreisen. Immer mehr über meine Erlebnisse und immer weniger über Wort und Kreuz. Dann hat man es nicht mit Heiliger Geist. Ich spüre der Heilige Geist. Was für Quatsch. Wissen Sie, im Dritten Reich, wie viele tausende Leute gespürt, dass Hitler der Der große Erlöser Deutschland war. Ich sehe Bilder vor Augen, Leute, die auf den Knie gehen und beten Hitler an. Ich spüre in meinem Herzen, er wird Deutschland erretten. Das ist nicht meine Gefühl. Meine Gefühl kann mich viel mehr täuschen als mein Verstand. Und der Verstand ist kein Mittel, mit Gott umzugehen. Es muss ein deutliches Wort darüber gesagt werden. Lasst ihr euch nicht reinlassen, mit was man erlebt von Gott. Wer mir nachfolgen will, der verleugnet, nicht verherrlicht seine Gaben, sondern verleugnet sich selbst, nimmt sein Kreuz auf sich und folgt mir nach. Und lassen Sie nicht von großer Zahl. Diese Christen holen Leute von 100 Kilometer weg und sagen, schau, wie viele Leute hier am Ort sind, was reiner Unsinn ist. Zahlen spielen auch nicht. Wie viel haben Hitler angebetet, an ihn geglaubt? Riesenveranstaltungen, das war eine antichristliche Gestalt. Gehen wir weiter. Ja, manchmal muss ich leidenschaftlich predigen, auch wenn ich ein bisschen Fieber habe. Ja? David bei dem Priester von Nob, wir sind bei 21. Ich bleibe nur bei zentralen Texten mit Saul und David. Und als David nach Nob kam zum Priester Achimelech, entsetzte sich Achimelech, als er David entgegenging, und sprach zu ihm, warum kommst du allein und ist kein Mann mit dir? David ist der große Kriegsheld, und jetzt ist David ganz allein. Was ist los hier? David sprach zu dem Priester, der König hat mir eine Sache befohlen. Was nennen wir das? Was nennen wir das? Notlüge. Bitte, ich verherrliche nicht Notlüge, das sollen Sie auch nicht verstehen, sondern das geht ständig durch die David geschehen, es geht um sein Leben und es geht über Gottes Verheißung mit David. Dann sprachst du ihn, niemand darf auch nur das Geringste von der Sache wissen, nur das Geringste von der Sache wissen, in der ich dich gesandt habe und die ich dir befohlen habe, darum habe ich meine Leute an den und den Ort beschieden. Hast du nun etwas bei der Hand, etwas fünf Brote oder was sonst vorhanden ist, das gib mir in meine Hand. Die fünf Steine gegen Goliath, die ein Hand. Und jetzt kommen wir zu das Wesentliche. Der Priester antwortet David, ich habe kein gewöhnliches Brot bei der Hand, sondern nur heiliges Brot. Nur müssen die Leute sich der Frauen enthalten sein? David antwortet dem Priester, sicher, Frauen waren uns schon etliche Tage verwehrt. Als ich auszog, war der Leib der Leute nicht unrein, obwohl es nur um ein gewöhnliches Vorhaben ging. Und wieder viel mehr werden sie heute am Leibe rein sein. Die Enthaltung von Geschlechtlichkeit. Geschlechtlichkeit in der Bibel, das soll auch in pietistische Kreisen, darf ich das auch ansprechen, oder? Ist das nicht erlaubt in pietistischen? Das gibt sowas, oder? Ja. Geschlechtlichkeit ist ein ungeheuer positives Gut in die Rahmen, die Gott uns gibt, und das ist in die Ehe. Aber lassen Sie niemals vergessen, das Leben, was ein hoher Gut ist in Israel, ist auch der Weg zum Tod. Leben ist auch, jeder, der geboren wird, muss auch sterben, und Tod verunreinigt absolut. Deswegen diese doppelte Aussage, ungeheiligt muss man weg von der tiefen persönlichen Freude, wo man absolut, dass Freude und sehr Betonung wichtig ist. Ich bin nicht gegen Geschlechtlichkeit, in der Bibel ist sicherlich nicht gegen Geschlechtlichkeit, aber in die Rahmen, in wen sie steht, und das ist in die Ehe, das ist eine große Gabe. Aber man soll wissen, auch Leben ist der Anfang, der Weg zum Tod. Wir sind geboren und wir werden sterben und Tod für absolut unrein in Israel. Und deswegen diese Reinigung, auch die Frauen nach ihren Tagen und so weiter. Und diese Enthaltsamkeit. Denn Gott steht über menschliche Freude, auch wenn er uns menschliche Freude gibt. Und jetzt kommt, da gab ihn der Priester von dem heiligen Brot. David wird zu Priesterkönig. Zeichenhaft. Denn er nimmt, was die Priester allein gehört. Und das ist eine gesamtbiblische Tradition. Wo fängt das an? So ist die Bibel zu verstehen. Nicht hier steht geschrieben, sondern hier steht geschrieben im gesamtbiblischen Rahmen. Wer ist der erste Priesterkönig? Gerechte Priesterkönig? Melchizedek aus dem Heiden, nicht wahr? In Genesis. Wer versucht sich, Priesterkönig zu machen, in wen er an sich reißen will, was der Priester tut, das ist Opfer bringen. Wer tut das? Saul, und wird verworfen deswegen, weil er kein Priesterkönig ist. Und das ist eine Zeichenhandlung. David wird hier, und es gibt noch eine Stelle, wo David sich mit die Priesterschürze und so, David ist in dieser Linie der Priesterkönig von Melchisedek, David und dann die endgültige Priesterkönig. Wer ist das? Jesus. Der Priester in aller Ewigkeit, der hohe Priester und der endgültige König. Immer vorgedeutet, je mehr wir uns im Alten Testament vertiefen, je tiefer wir Jesu und seine Göttlichkeit verstehen. Der Weg geht nicht über Philosophie, der Weg geht nicht über Erlebnisse, es geht nicht über meine Werke oder Gaben, es geht hier über dieses Buch. Das Wort ist Fleisch geworden. Das ist das Alte Testament, ist Fleisch geworden in Christus. Christus ist das Alte Testament. Ich habe nicht die geringste Zweifel, dass wenn Paulus nicht einen anderen Auftrag gehabt hat, die noch wichtiger war, die Mission, dass er hunderte Bücher schreiben würde über Jesus im Alten Testament. Denn jede Exegese von Paulus ist nur alttestamentlich. Und wir versuchen, als ganz kleine Theologen, so gut wir können, das zu tun. Jesu eigene Identität wieder zu entdecken. Und das ist das Alte Testament. Und das ist der einzige Weg, Jesus zu verstehen. Und ich sage euch eines, und ich sage das immer wieder, ich komme niemals in Glaubenszweifel. Zweifel an mir selbst mehr als genug. Und mit gutem Grund. Aber zweifeln an Christi Göttlichkeit, wie kann ich zweifeln, wenn das ganze Alte Testament zeugt von ihnen? In alle die Gestalten, in alle die Handlungen, das ist alles Christus. Und deswegen, und das Tragische, Israel kann ihre eigene Bibel nicht verstehen. Denn sie haben Jesus nicht angenommen. Sie können das Alte Testament nicht verstehen. Aber wir, können wir das Neue Testament verstehen mit einem halbherzigen Verständnis des Alten? Deswegen hat mich gefreut, über denen, die hier gekommen sind, in die Tiefe Jesus neu zu verstehen. Neu bedeutet über die uralte Weg. Und die uralte Weg ist hier, das Alte Testament, wie Jesus sich selbst versteht. Ich bin nicht gekommen, aufzuheben, sondern zu erfüllen und wie Paulus und die anderen ihn verstanden haben. Und viel dieser Zeichenhandlung passieren, ohne dass sie gedeutet oder verstanden war. Wir müssen den deuten von unser Verständnis die gesamte Bibel. Die man für den Herrn nur hin wegnimmt, um frisches Brot aufzulegen an den Tag, an dem man das andere wegnimmt. Es war aber am selben Tag ein Mann von den großen Sauls, gerade in dem Moment, als so eine wichtige Sache passiert, eine wichtige Zeichenhandlung, wo David zu Priesterkönig wird, gerade dann ist der große Not. Und das ist ein gesamtbiblisches Thema, dass gerade in die besondere Bezug zu Jesu, die Bekehrung, da kommt die große Gefahr. Ich habe erzählt über mein Leben mit meinen Eltern, als ich mich ein Deutscher und ein Christ 16 Jahre nach Auschwitz heiratet und dann ein Pfarrer wird. Und dann kommt die große Not. Glaube bedeutet nicht Halleluja. Glaube bedeutet Gesundheit. Jetzt kommt Gefahren. Jetzt kommt Gefahren. Und wie ich erlebe in meiner Gemeinde, ich habe in meiner Zeit, kommt ein Mädchen zu Konfirmandenunterricht, mein erstes Jahr, und sie sagte, so linksliberal, atheistische Elternhaus, sagt, ich komme nur zu Ihnen als Probe, ich glaube nicht an das ganze Quatsch mit Glaube, mit Jesus und Kirche, ich werde nur das hören. Und wenn ich das gefällt, dann bleibe ich als Konfirmanden, sonst nicht. Und sie kam zum Glauben, doch meine erste Stunde über die Identität, dass ohne Christus können wir niemals wissen, wer wir sind. Und was war die Reaktion? Die Eltern haben gesagt, sie haben mein Kind von uns weggestohlen. Können Sie sich vorstellen, die Krise für mich und für dieses Kind? Und das ist gang und gäbe heute, wenn jemand so ein wahrer, lebendiger Glaube an Jesus kommt. Es führt nicht zu Halleluja, es führt zu Not. Warum? Jesus will uns reifen. Und wir reifen nicht durch Kriegen alles, was wir haben wollen, sondern durch Krisen. Aber dann tun sie nicht das und suchen sie Krisen aus. Das ist nicht, er wird das tun. Und die tiefste Krise ist die innere Krise. Sie müssen nicht die Art von Krise gehabt, wie David oder ich oder viele andere erleben. Die innere Krise. Gott will mich besser haben, als ich bin. Das ist die tiefe innere Krise. Und das ist die Art, wie er auf uns wirkt und uns in seinen Sinn schafft. Ja, neu. Mit die alte, uralte Versuchung, die uralte Möglichkeit des Bösen, aber trotzdem anders. Ich bin ein anderer Mensch als vor 20 Jahren. weil ich habe eine Geschichte mit Gott, oder sagen wir tiefer, Gott hat eine Geschichte mit mir. Das nennen wir Heiligung, diese Geschichte, dass er mit mir hat. Das endet nicht an die Tatsache, dass ich grobe Versuchung ausgesetzt und dass ich verloren in mir selber bin. Ich bin kein Engel. Kein hier ist ein Engel. Ich habe am selben Tag einen Mann von den großen Saus, auch ja, so die großen, ja, dort eingeschlossen vor dem Herrn mit dem Namen Dürk, ein Edomiter, einer der Erbfeinde Israel, der über die Hirten Sauls gesetzt war. Das gesamtbiblische Thema von zentraler Bedeutung, Hirten und Herde. Läuft durch die ganze Bibel, die gute und die schlechte Hirten. Von Anfang an, die besten Menschen waren Hirten. Aber Abraham, gehen Sie durch, Mose, gehen Sie durch die Liste, David, gehen Sie durch die zentrale Gestalten, Israel, die sind alle Hirten. Und die gute Hirte, der Herr ist mein Hirte, zentral im Alten Testament, und ich bin die gute Hirte, der sein Leben für die Schafe verliest. Auf die andere Seite, die härteste Kritik in die ganze Bibel ist gegen die schlechte Hirten. Schauen Sie Hesekiel 34. Schauen Sie Jeremia 23, schauen Sie Zachariah 11, es läuft durch die ganze Prophetie. Die Hirten lassen euch im Stich, die weiden sich selber. Und was sehen wir? Wer sind die Hauptfeinde Jesu? Die Hirten Israels. Wer sind die Hauptfeinde der Reformation? Die Hirten der damaligen Kirche. Und heute müssen wir uns selbst als Pfarrer in Frage stellen. Stehen wir zum Wort Gottes oder machen wir unsere eigene Theologie? Wird hier nicht ein dritter Versagen im Gang versetzt? Und das müssen wir uns Pfarrer selbst fragen. Bleiben wir wirklich treu zu Gottes Wort? Sind wir wahre Hirten oder sind wir falsche Hirten? Und das ist ein Grund, warum der wahre Hirte zurückkommt. Das ist Christus. Sein Thema, die läuft durch die ganze Bibel. So ist die Bibel zu verstehen. Von den Hirten, wo fängt dieses Thema eigentlich an? Die guten und die schlechten Hirten. Und die Rolle der Hirten. Mit, ja, das auch. Und dann mit Abraham. Und Lot, ja, und die Hirten, ja, und es geht einfach durch die Bibel, Petrusbrief und so weiter. Mit diesen zwei Spitzentexten von David und natürlich von der Sohn Davids, von Jesus. Und David sprach zu Achimelech, ist nicht hier bei dir ein Spieß oder ein Schwert? Ich habe mein Schwert und meine Waffe nicht mit mir genommen, denn die Sache des Königs war eilig. Es war heilig und es war die Sache der König. Das ist keine Notlüge. Denn der König wollte ihn umbringen, ja, die Sache war eilig, er muss weg, ja. Der Priester sprach, das Schwert des Philister Goliath, den du in Eichgrund erschlagen hast, das ist hier in einen Mantel gewickelt hinter den Ephod, hinter den Talar. Willst du das, so nimm es, denn es ist kein anderes hier als dies. David sprach, seinesgleichen gibt es nicht, gib's mir. Man merkte, dass David gewachsen ist. Denn Sie wissen, als er Goliath getroffen hat, er könnte diese nicht aufheben, richtig in den Kopf zu schlagen. Er musste so diese Art von Arbeit machen mit diesem Schwert. Jetzt könnte er das aufheben. David ist stark geworden. Das ist nicht mehr die kleine David. David flieht zum König Achish von Gat. Er geht zu die Feinde, ausgeliefert die Feinde. Und Jesus ist ausgeliefert die Feinde. Sein eigenes Volk, die dann Welt werden gegen ihn in diesem Zusammenhang. David machte sich auch und floh an jeden Tag vor Saul und kam zu Achish, dem König von Gat. Ein Fünf-Städte-Bund, die Philister, ein Matrosenvolk, die kommt aus Kreta und das ist ihr Hauptstadt, Gat. Aber die Großen des Achish sprachen zu, ist das nicht David, der König des Landes, von dem sie im Reigen sangen, Saul schlug 1000, David aber 10.000. Das gleiche wirkt verhängnisvoll, gerade. Diese besondere Leistung, David, führt zu Feindschaft mit Saul, zur Erinnerung der Philister. Es ist gerade in das Besondere, was er tut, wo seine Problematik steckt. Aber in eine andere abgewandelte Form überlegen Sie über sich selbst. Und das sage ich immer wieder. Ist es nicht so, dass unsere Stärke immer unsere Schwäche in sich bringt? Ich rede sehr persönlich, dass sie auch ehrlich mit sich selbst sein kann. Ein Pfarrer ist da ehrlich mit sich selbst, nicht so besonders brav, sich zu zeigen. Ich habe eine Gabe des Wortes. Ich bin ein leidenschaftlicher Prediger und da ist meine Schwäche. Denn wer ein leidenschaftlicher Prediger ist, kann so mitgezogen mit was er sagt, dass er über den Ziel hinausgeht. Menschen verletzt, den er nicht verletzen will und Dinge sagt, wo er nicht in Ruhe schlafen kann danach. Schauen Sie die größte Prediger, die wir gehabt haben. alle von denen war diese Gefahr. Die Leidenschaft von Saulus und wo das ihn hingebracht hat. Die Leidenschaft von Augustin gegen Sektierer zu kämpfen, so dass Christenheit gespaltet war in Nahost und der Siegeszug Islam war vorausgesetzt. Doch der große Augustin, Luther, und das ist eine echte Schrift, deswegen habe ich diese Professor gestern Abend angerufen. Es gibt in evangelikalen Kreisen Schriften, die sagen, dass die Juden und die Lügen von Luther nicht von Luther kommt. Es kommt von Luther. Ich habe mit der besten Lutheraner, die wir in Württemberg haben, gestern Abend eine Stunde lang gesprochen, nicht nur über diese Themen. Diese 1543, die Juden und die Lügen, es gibt eine Doktorarbeit in Jerusalem unter David Flüsse, der behauptet, dass es eine Verfälschung ist. Es ist keine Verfälschung, das ist echt Luther. Tut mir leid. Und ich habe sofort diese Personen, die frommen Personen, die würden gerne, dass Martin Luther etwas heiliger war, als er war am Ende. Und ich habe denen gesagt, das muss von Luther kommen, weil ich weiß, dass die letzte Abkündigung, hat mir Rolf Schäffburg gesagt, Martin Luther war, vertreibe Juden aus diesem Lande. Kann nicht erinnern, welche deutsche Lande, Deutschland war nicht vereinigt, nein. So ein bestimmtes Land, ein bestimmter Fürst, zu wen er das gesagt hat. In seine Eifer, in seine Größe, kommen die große Schwäche. Und wie die Leute hier, die ganz ruhig sind, wir Juden mögen solche Frauen haben, ruhige Frauen wie meine Frau, ruhig, die können gut zuhören, wie Maria, ja, sie ist nicht so ruhig wie am Anfang, mit einem Jaffen kann man nicht immer ruhig bleiben, ja, die immer gerne zuhören, und das ist eine schöne Gabe, wie Maria, Martha, Schwester, und was ist das Problem hier, dass die nicht reden, wenn sie reden müssen. In unserer Stärke ist immer unsere Schwäche vorhanden sein, das ist biblische Theorie, biblische Psychologie. Und David nahm sich die Worte zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achis, dem König von Gath. Und er stellte sich wahnsinnig. Jesus, du Sohn David. Jesus wahnsinnig? Wo kommt das vor? Jesus ist nicht wahnsinnig. In Markus ist das 2 oder 3, ich weiß nie auswendig.
Markus 3:21.
Ja gut, sehr gut. Er ist ein bibelfester Mann als ich. Ja, ja. Gut. Markus 3:21, die Mutter und Bruder, die wollen, die Familie, Jesus als verrückt erklärt haben. Nicht, weil er verrückt ist, weil sie wissen, ein Verrückter kann nicht getötet werden. Und damit wird er geschützt sein. Sie wissen das. Und das hat direkten Bezug hier zu diesem Text. David und der Sohn Davids. David stellt sich wahnsinnig. Ich habe das so gerne gemacht mit meiner 4. Klasse in die Schule. Ich finde David und ich stelle mich wahnsinnig und schreie und laufe gegen die Türe. Die haben großen Spaß daran gehabt. Und ich habe das Recht, David so zu spielen. Ich habe nichts gegen Schauspiel, wenn es biblisch in dieser Art ist. Und stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen und tobte unter ihren Händen und rannte gegen die Pforte des Tores und ließ einen Speichel in sein Bart fließen. Da sprach Achis zu seinen Größen, da seht ihr, ja, dass der Mann wahnsinnig ist. Warum habt ihr ihn zu mir gebracht? Habt ich zu wenig Wahnsinnige, dass ihr diesen hergebracht? Ich weiß nicht, ob Sie jüdische Humor in Israel kennen. Wenn Leute kommen nach Israel, ist es häufig der Fall, die werden begrüßt, ja, Shalom, Chavenu Shalom, Aleichem, und wir wünschen euch, und dann haben wir zu wenig Wahnsinnige hier, dass hier ihr kommen muss. Das wird auch öfters gebracht, wenn die neuen Juden im Land kommen, dieses Zitat aus der Bibel. Und haben wir nicht genug Beschuggen im Land, dass wir noch solche wie euch brauchen, ja? Das ist jüdischer Humor und ein sehr schöner Begrüßung für die Leute, die neu kommen sind, ja? Haben wir nicht genug Beschuggen hier im Land, dass wir euch auch brauchen, ja? Wir sehen Sie kennen das Wort Meschugge, ja? Ja, ja, das ist das Wort hier. Wir sehen, was für eine große Schauspieler David ist in seiner Art, wie er flüchtet zu den Feinden, aber wir sehen noch viel wichtiger, wer macht David erfinderisch? Wer schützt David? Das ist der lebendige Gott, der mit ihm ist, nicht nur als Krieger, sondern der Segen geht über David. Und der Sohn David. Und was ist der Sohn David? Er ist ausgeliefert noch viel schlimmer Gefahren, als David ist. Die Gefahren des eigenen Volkes, die Gefahren Herodes und die Römer und alles Mögliches. Ständig Gefahren ausgesetzt. Und was sagt das über uns? Es sagte uns, dass unser Leben nicht so leicht sein wird. Man sagt, ja, Jaffin kann das leicht sagen. Mir geht's gut. Äußerlich, ja, ich habe alles, was man in dieser Welt haben will. Ja, ich habe ein bisschen Malheur mit meinem Dackel gehabt, wenn er immer die Christen gebissen hat, das finde ich so einfach für mich. Ja. Man sagt, wie der Herr, wie der Hund. Ja, das war nicht so gut, diese Aussage. Ja. Ja. Aber wissen Sie, ich erlebe immer diese Angst. Diese Angst vor Gefahren, die überall wittern. Man sagt, ich habe das für meine Großmutter, die ein wirklich unwahrscheinlich tiefer jüdischer Glaube gehabt hat. Und die erste war mein Eher, so ein Deutscher und Christ zu akzeptieren. Ja, ich bin innerlich ängstlich, weil ich weiß, weil ich Jude bin, Gefahren lauern überall. Und wir wissen nicht, wann sie plötzlich aufbrechen wird. Lassen Sie nicht zu Hochstimmen jubeln. Das ist kein Weg für uns Christen. Wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen vor allem aus Gebet, aus Gottes Wort leben. Aus seiner Kenntnis in dir ist Freude in allen Leiden. Du wirst mein Weg richtig machen. Auch wenn es dort Irrungen und Wirrungen, so geht es bei David, so geht es bei Jakob, so geht es dort die ganze Geschichte. Aber ich gebe mein Leben in deine Hände. Du wirst ans Ziel kommen. Und so war das mit David und so war das endgültig und für uns alle in Jesus von Nazareth, unser Herr und unser Siegesheld, in sein Schwachheit am Kreuz. Amen. Wir heben uns zum Gebet. Ja, Jesus, wir wissen nicht, was morgen bringen wird. Es gibt so viel Gefahren in uns, um uns, über uns. Wir wissen nur eines. Du bist die schlimmste Gefahr in dieser Welt ausgesetzt. Und du kommst zum Ziel. So ein Ziel des Frieden und Versöhnung. Denn du hast die Welt versöhnt mit dem Vater und damit jede von uns. Und wir wissen in dein Frieden, in deine Versöhnung, dass das uns persönlich zugute kommt. Dass du uns immer wieder neue Wege öffnen werden. Dass du immer wieder uns neue Kraft und Führung geben, auch wenn in größter Leiden und Verlust. Wir vertrauen nicht auf unsere Klugheit. Wir vertrauen nicht auf unsere Zielsetzung, das Eigensüchtige, dass wir uns abschirmen kann und schützen kann in dieser Welt. Wir lassen uns ausgeliefert deiner Gnade sein. Wir danken dir, du hast das ermöglicht für uns. Amen. Wir beten gemeinsam, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf eine grünen Aue und führt. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.